Herzlich willkommen zum Podcast von Rechtsanwalt Kramarz. Als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für Informationstechnologierecht informiere ich hier im Podcast zu aktuellen rechtlichen Themen. Ich vertrete Mandanten in Darmstadt und bundesweit. Umfassende Informationen finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Sie erreichen mich für eine erste kostenlose telefonische Beratung unter der Nummer 0615127682227 oder per E-Mail unter anfrage@kanzlei-kramarz.de. Wir übergeben jetzt an unsere Moderatoren Lex und Nova mit den Details zum aktuellen Thema. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Ja, Online-Bewertungen, die sind heute wirklich oft das A und O. Ein kurzer Blick ins Netz und schon entscheiden Sie, welchem Arzt Sie vielleicht vertrauen, wo Sie essen gehen oder welchen Handwerker Sie beauftragen. Aber stellen Sie sich mal vor, dieser gute Ruf wird gezielt attackiert. Genau das schauen wir uns heute an. Was können Sie tun, wenn gefälschte Bewertungen oder sogar ganze Schmutzkampagnen Ihre digitale Reputation bedrohen? Wir beleuchten die rechtlichen Mittel, die Ihnen da zur Verfügung stehen. Unsere Informationen dafür, die kommen heute aus mehreren aktuellen Beiträgen eines spezialisierten Anwaltsblogs. Das ist die Kanzlei Kramarz. Die haben sich intensiv mit konkreten Gerichtsentscheidungen und der Rechtslage beschäftigt. Gerade auch, wie das mit Plattformen wie Google zusammenspielt.
Genau. Und unser Ziel ist es heute, Ihnen zu zeigen, ja, wie solche Angriffe eigentlich ablaufen, welche Rechte Sie als Betroffene haben und ganz wichtig, wie Sie sich wirksam wehren können. Es geht darum, Ihnen sozusagen die juristischen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Ihre Reputation zu schützen und auch zu verstehen, welche Rolle die großen Plattformen dabei spielen oder spielen sollten.
Fangen wir doch mal da an, warum das eigentlich so weh tut. Online-Bewertungen, die haben ja eine enorme Macht. Für viele potenzielle Kunden oder Patienten sind die der erste Eindruck und oft genug auch der entscheidende. Aber was, wenn dieser Eindruck auf Lügen basiert?
Ja, und genau das ist der Kern des rechtlichen Problems. Also gefälschte negative Bewertungen, die unwahre Tatsachen verbreiten, die sind ja nicht einfach nur ärgerlich. Die können Straftatbestände erfüllen, also üble Nachrede oder sogar Verleumdung, Paragraph 186, 187 im Strafgesetzbuch. Vor allem aber verletzen sie das sogenannte Unternehmenspersönlichkeitsrecht.
Okay, Unternehmenspersönlichkeitsrecht, was genau ist das?
Das ist im Grunde der Schutz des guten Rufs und der geschäftlichen Ehre ihres Unternehmens. Ganz ähnlich dem Persönlichkeitsrecht, das ja jede Privatperson auch genießt. Es schützt Sie vor ungerechtfertigten Angriffen auf Ihr Ansehen.
Aus einem Urteil vom Landgericht Darmstadt, da hat jemand unter einem Pseudonym eine ziemlich heftige Google-Bewertung geschrieben, also gespickt mit unwahren Behauptungen. Und der Clou war, es gab nachweislich nie einen geschäftlichen Kontakt zwischen dem Unternehmen und diesem Bewerter. Das Ganze war offenbar Teil einer, ja, größeren Kampagne.
Richtig. Und das Gericht hat das auch klar als rechtswidrig eingestuft. Das wirklich Interessante hier ist aber die Rolle von Google. Die Plattform wurde nämlich auf diese Rechtswidrigkeit hingewiesen, hat die Bewertung aber nicht sofort gelöscht. Die blieb noch tagelang sichtbar.
Tagelang?
Ja. Und dieses Zögern, das hat das Gericht als rechtswidriges Unterlassen gewertet, sogar als Beihilfe zur Verleumdung. Hier sieht man, wie wichtig der Nachweis ist, dass eben kein geschäftlicher Kontakt bestand. Denn bewerten darf ja eigentlich nur, wer auch eine echte Erfahrung gemacht hat.
Moment mal, das heißt, es reicht schon, wenn Google da ein paar Tage zögert, um selbst in die Bredouille zu kommen?
Genau das ist der Punkt. Die Plattform kann nicht einfach die Augen verschließen. Entscheidend ist ja auch immer diese Unterscheidung. Ist das eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung?
Ja, der Klassiker.
Genau. Eine Tatsache ist objektiv überprüfbar, also die Wartezeit betrug 2 Stunden. Eine Meinung ist ein subjektives Urteil. Ich fand die Wartezeit unzumutbar. Und unwahre Tatsachenbehauptungen sind eben nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist keine Meinung mehr. Das ist schlicht eine falsche Information, die schadet.
Verstehe.
Genauso unzulässig ist übrigens reine Schmähkritik. Also wenn es nur noch darum geht, jemanden persönlich runterzumachen. Das bringt uns eigentlich direkt zur Haftung von Plattformen wie Google und zu diesem neuen Digital Services Act, kurz DSA.
Ah ja, der DSA.
Genau. Bisher war es ja so, Host-Provider haften nicht pauschal für die Inhalte ihrer Nutzer, solange sie keine Kenntnis von der Rechtswidrigkeit haben. Sie müssen aber handeln, wenn sie einen sogenannten qualifizierten Hinweis bekommen, also eine fundierte Beschwerde über einen illegalen Inhalt. Aber die Praxis hat oft gezeigt, das konnte dauern.
Mhm.
Und genau hier setzt der DSA an, der in Deutschland im Digitale-Dienste-Gesetz, dem DDG, umgesetzt ist. Er verschärft die Regeln. Dieses alte Haftungsprivileg fällt weg, sobald die Plattform positive Kenntnis von der Rechtswidrigkeit hat.
Positive Kenntnis?
Ja, also wenn sie es weiß oder wissen müsste. Ein solcher qualifizierter Hinweis von Ihnen löst also eine klare Handlungspflicht aus. Passiert dann nichts? Tja, dann haftet die Plattform selbst. Was der DSA hier wirklich ändert, ist die Risikokalkulation für die Plattformen. Früher konnten sie vielleicht mal auf Zeit spielen, jetzt zwingt diese positive Kenntnis sie, schneller zu handeln. Sonst wird es für sie teuer.
Okay.
Und das ist der Hebel für Sie als Betroffener.
Okay, wir wissen jetzt also, welche Pflichten die Plattformen haben. Aber wie gehen denn Angreifer konkret vor, um vielleicht genau diese Regeln zu umgehen oder maximalen Schaden anzurichten? Gibt es da so Muster?
Ja, die gibt es definitiv. Gerade wenn Angriffe gezielter oder, sagen wir mal, professioneller aufgezogen werden, da sehen wir oft ein ziemlich perfides, mehrstufiges Vorgehen. Das zu erkennen, hilft enorm bei der Abwehr. Man kann das grob in drei Phasen unterteilen.
Okay, bin gespannt.
Phase 1 ist oft das sogenannte Review-Bombing. Also, da taucht plötzlich eine Flut von negativen Ein-Sterne-Bewertungen auf. Meist von anonymen oder brandneuen Profilen, oft innerhalb kürzester Zeit.
Ah ja.
Hier geht's weniger um den Inhalt als um die Masse. Ziel ist es, den Bewertungsschnitt massiv nach unten zu drücken und einfach den falschen Eindruck einer breiten Unzufriedenheit zu erzeugen. Das bereitet quasi den Boden für mehr.
Und dann?
Dann folgt oft Phase 2, die Eskalation durch einen diffamierenden Artikel. Nachdem künstlich so eine negative Stimmung erzeugt wurde, erscheint irgendwo ein Artikel auf einem Blog, in einem Forum, manchmal sogar auf einer scheinbar seriösen Nachrichtenseite. Und dieser Artikel greift dann die selbstgemachte negative Stimmung auf und präsentiert sie als Fakt.
Oh, das ist ja...
Ja, und besonders hinterhältig. Die Angreifer machen oft Screenshots ihrer eigenen Fake-Bewertungen. Wenn diese dann völlig zu Recht nach ihrer Meldung von der Plattform gelöscht werden...
Dann nutzen sie das.
Genau. Dann präsentieren die Angreifer genau das in ihrem Artikel als vermeintlichen Beweis für Zensur oder die Unterdrückung von Kritik.
Das ist ja raffiniert. Die nutzen die legitime Löschung, um sich selbst als Opfer darzustellen. Clever, aber mies.
Absolut. Und wenn sie sich dann juristisch wehren, dann kann Phase 3 folgen, die persönliche Vendetta. Manche Täter geben dann nicht auf, sondern eskalieren weiter. Agieren plötzlich sogar unter ihrem echten Namen oder dem ihrer Firma. Dann wird oft die wahre Motivation, Neid, Rache, Konkurrenzkampf. Ja, ziemlich offensichtlich.
Puh, das klingt wirklich übel. Wenn man also merkt, man steckt mitten in so einer Kampagne, was kann man denn praktisch tun? Die erste Reaktion ist ja oft Wut oder der Drang, sich sofort öffentlich zu rechtfertigen.
Was genau der falsche Weg wäre. Also emotionale Reaktionen oder öffentliche Schlammschlachten, die spielen den Angreifern nur in die Karten. Die liefern ihnen neue Munition. Das Allerwichtigste ist, Ruhe bewahren und systematisch vorgehen.
Okay, Schritt für Schritt. Was ist der erste Schritt?
Erster Schritt, Beweise sichern. Und zwar lückenlos. Machen Sie Screenshots von allen relevanten Inhalten. Den Bewertungen selbst, den Profilen der Verfasser, soweit sie sichtbar sind, den diffamierenden Artikel. Notieren Sie die genauen URLs. Diese Dokumentation ist die absolute Grundlage für alles Weitere. Wirklich alles sichern.
Alles klar. Dokumentation ist King. Und dann?
Zweiter Schritt. Versuchen Sie, die Urheberschaft zu klären. Gibt es Hinweise? Ist es ein Konkurrent? Ein Ex-Mitarbeiter vielleicht? Ein verärgerter Kunde, der, naja, über das Ziel hinausschießt? Auch wenn Täter versuchen, anonym zu bleiben, machen sie oft Fehler. Jedes kleine Indiz kann helfen, sie später juristisch greifbar zu machen.
Okay, Detektivarbeit. Und wenn man Anhaltspunkte hat oder auch wenn nicht, was kommt dann?
Darauf aufbauend dann der dritte Schritt, die juristische Gegenwehr. Hier gibt's mehrere wirksame Instrumente. Erstens, Löschanträge bei den Plattformen. Stellen Sie von DETA Anträge auf Löschung der Bewertungen oder Entfernung des Links zum Artikel aus den Suchergebnissen. Wichtig ist hier wieder dieser qualifizierte Hinweis. Sie müssen klar darlegen, warum der Inhalt rechtswidrig ist,
Also zum Beispiel unwahre Tatsachenbehauptung, kein Kundenkontakt nachweisbar.
Das klingt, als bräuchte man da schon eine gute Begründung.
Ja, die Anforderungen sind hoch. Da ist anwaltliche Hilfe oft sinnvoll, um das wirklich wasserdicht zu machen. Zweitens, die Abmahnung. Wenn Sie den Täter kennen, ist eine anwaltliche Abmahnung oft der schnellste Weg. Der Täter wird aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben.
Strafbewehrt heißt?
Das heißt, er verspricht, die Äußerungen nicht zu wiederholen. Tut er es doch, droht eine Vertragsstrafe. Und natürlich muss er die Inhalte entfernen. Und drittens, die einstweilige Verfügung. Reagiert der Täter nicht auf die Abmahnung oder ist einfach Eile geboten, ist das der Turbo. Das ist ein gerichtliches Eilverfahren. Ein Gericht kann dem Gegner damit binnen Tagen verbieten, die rufschädigenden Aussagen weiter zu verbreiten. Verstößt er dagegen, drohen hohe Ordnungsgelder oder sogar Ordnungshaft.
Das klingt ja gut mit den juristischen Schritten, aber mal ehrlich, ist das nicht oft ein wahnsinnig langwieriger und teurer Prozess, gerade wenn man gegen große Plattformen oder anonyme Täter vorgeht?
Das ist ein berechtigter Einwand, klar. Ja, es kann Aufwand bedeuten und Kosten verursachen, gerade wenn man anwaltliche Hilfe braucht, keine Frage. Aber man muss das halt ins Verhältnis setzen zum potenziellen Schaden, den so eine Kampagne anrichten kann. Oft ist schnelles, entschiedenes Handeln langfristig günstiger, als einfach zuzusehen, wie der Ruf ruiniert wird.
Stimmt auch wieder.
Und die einstweilige Verfügung ist ja zudem ein Instrument, das gerade auf Schnelligkeit ausgelegt ist. Und wenn der Täter ermittelt werden kann, muss er am Ende oft auch die Anwaltskosten des Betroffenen tragen. Es ist also nicht aussichtslos, ganz im Gegenteil.
Okay, verstanden. Jetzt wird's aber nochmal richtig interessant, finde ich. Wir sprachen ja über Bewertungen direkt auf Google und Co. Was aber, wenn der rufschädigende Müll auf einer ganz anderen Webseite steht? Einem Blog, irgendeinem Forum und Google diesen Inhalt nur in den Suchergebnissen prominent anzeigt. Bin ich dann machtlos? Dazu gab es doch auch diesen Fall aus Darmstadt, oder?
Genau der. Landgericht Darmstadt, Aktenzeichen 8026425. Da ging es um einen Artikel auf einer externen Seite mit unwahren und, ja, eher verletzenden Behauptungen über einen Anwalt. Besonders pikant daran: Dem Täter war genau diese Kampagne schon vorher gerichtlich untersagt worden. Er hat aber einfach auf einer anderen Seite weitergemacht.
Dreist.
Ja. Der Anwalt hat Google informiert, hat die Entfernung des Links aus der Suche gefordert, aber Google hat erstmal nicht reagiert. Der Link blieb sichtbar.
Und dann kam das Gericht ins Spiel.
Genau. Und das Landgericht Darmstadt hat Google dann per einstweiliger Verfügung dazu gezwungen, diesen Link für deutsche Nutzer aus den Suchergebnissen zu entfernen. Die Begründung ist hier doppelt spannend.
Okay.
Erstens, Verletzung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts durch Google selbst. Das Gericht sagt, Google haftet als sogenannter Störer, weil es die Verbreitung der Rechtsverletzung ermöglicht hat. Diese Haftung greift, weil Google einen qualifizierten Hinweis bekommen hat, und zwar auf die offensichtliche Rechtswidrigkeit des verlinkten Inhalts und trotzdem nicht unverzüglich gehandelt hat.
Offensichtlich ist hier das Stichwort.
Ganz genau. Der Knackpunkt ist offensichtlich. Google muss jetzt nicht bei jeder Beschwerde Detektiv spielen. Aber wenn der Hinweis so klar ist, hier ging es ja um bereits gerichtlich untersagte Aussagen, dann ist die Rechtswidrigkeit eben offensichtlich. Und dann muss Google handeln.
Verstehe. Und der zweite Punkt?
Zweitens. Verletzung des Rechts auf Löschung nach Artikel 17 der DSCGVO, also das bekannte Recht auf Vergessenwerden. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Anwalts, Name, Beruf im Kontext dieser nachweislich falschen Infos war rechtswidrig. Das Gericht hat da klargestellt. Das Schutzinteresse des Anwalts, nicht verleumdet zu werden, das wiegt hier deutlich schwerer als irgendein Informationsinteresse der Öffentlichkeit an solchen falschen Behauptungen.
Das ist wirklich eine wichtige Klarstellung.
Ja, absolut. Suchmaschinen sind eben keine neutrale Zone. Sie dürfen nicht einfach die Hände in den Schoß legen, wenn sie wissen, dass sie auf klar rechtswidrige, verleumderische Inhalte verlinken. Nach einem qualifizierten Hinweis auf offensichtliche Rechtswidrigkeit müssen sie den Link entfernen, also deregistrieren.
Ihre digitale Reputation ist wertvoll, aber leider auch verletzlich. Die gute Nachricht ist aber, Sie sind solchen Angriffen nicht schutzlos ausgeliefert. Das Recht gibt Ihnen wirksame Werkzeuge an die Hand, um sich gegen Fake-Bewertungen und Schmutzkampagnen zu wehren. Und ganz entscheidend, die großen Plattformen wie Google können sich nicht einfach wegducken, die stehen damit in der Verantwortung.
Genau. Der Schlüssel zum Erfolg liegt oft in schnellem Handeln, einer wirklich lückenlosen Beweissicherung von Anfang an, das kann man nicht oft genug betonen, und einem fundierten, qualifizierten Hinweis an die Plattformen. Der muss die Rechtswidrigkeit klar aufzeigen. Nur so lösen sie deren Handlungspflicht aus. Wenn nachweislich falsche Tatsachen über sie verbreitet werden, ist das Recht auf ihrer Seite. Die Meinungsfreiheit ist eben kein Freibrief für Lügen und Verleumdung.
Ja, diese Fälle zeigen eindrücklich, wie das Recht versucht, mit den Realitäten des digitalen Zeitalters Schritt zu halten. Zum Schluss aber vielleicht noch ein Gedanke, der über diese konkreten Fälle hinausgeht. Denken Sie doch mal darüber nach, wie die gefühlte Anonymität im Netz vielleicht die Hemmschwelle für solche rufschädigenden Angriffe senkt. Und vor welcher Herausforderung stehen wir als Gesellschaft und unser Rechtssystem, um einerseits die wichtige Meinungsfreiheit zu schützen, andererseits aber auch effektiven Schutz vor digitaler Verleumdung zu bieten, ohne dabei gleich die Identität jedes einzelnen Nutzers preisgeben zu müssen. Das ist ein echtes Spannungsfeld, das uns sicher noch weiter beschäftigen wird.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 061 51 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.